Und ich lese uns aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Da sagt Jesus: Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat hinzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Auf den ersten Blick scheint ziemlich klar, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will. Hab Mut, verbirg deine Talente nicht, setz sie ein, mach was damit, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Das Reich Gottes ist ein großer Preis. Und natürlich auch umgekehrt, wenn du es nicht machst, dann sieht es schlecht aus für dich. Eigentlich brauche ich über dieses Gleichnis gar nicht mehr zu predigen, denn er spricht ja für sich, die Botschaft ist klar. Frisch gewagt ist doppelt gewonnen. Aber ich will das Gleichnis heute gegen diesen Strich auslegen, denn ich muss ehrlich zugeben, mir geht dieses Gleichnis ziemlich gegen den Strich. Was Jesus erzählt, das ärgert mich, und dass so das Reich Gottes aussehen soll, das passt mir nicht. Warum nicht? Ja, liegt das nicht auf der Hand? Jesus erzählt doch eigentlich nur, wie es in unserer Welt schon lange und schon immer zugeht. Da ist zuerst einmal dieser reiche Herr, den kann man getrost einen Großkapitalisten nennen, denn das ist es ja, wodurch er sich auszeichnet. Er hat so richtig Kapital, ganz viel. Und dieser reiche Mann, der muss nun außer Landes gehen. Tja, Das hat man schon hin und wieder gehört, dass reiche Männer plötzlich das Land verlassen müssen. Aber bevor er geht, verteilt er sein Kapital noch an seine Mitarbeiter, seine Knechte. Und er verteilt es mit einer klaren Absicht. Er verteilt es zu treuen Händen, und das soll heißen, zu Händen, die damit zu handeln wissen. Er schätzt seine Knechte dabei ganz genau ein. Er weiß, wem er was zutraut. Der Erste, der bekommt sehr viel. Der Nächste, der bekommt immer noch viel. Den beiden traut der Herr so richtig was zu. Beim Dritten dagegen, da ist es mit einem Mal um die Risikobereitschaft des Herrn nicht mehr gut bestellt. Denn der Dritte, der kriegt nur eine Summe anvertraut, bei der nicht so viel schiefgehen kann, wenn er versagt. Und dann macht der Herr sich aus dem Staub. Für lange Zeit. Für lange Zeit ist er erstmal von der Bildfläche verschwunden und lässt nichts von sich hören. Ist einfach weg. Das Einzige, was er zurücklässt, außer seinem Kapital, das ist seine Erwartung. Und die ist groß. Er will Gewinn. Und zwar Gewinn für seine eigene Tasche. Die Arbeit können die anderen machen. Und das tun sie dann ja auch, ein jeder nach seiner Tüchtigkeit, so übersetzt Luther das. Dynamis steht da im griechischen Text und das heißt eigentlich Kraft. Ein jeder nach seiner Kraft. Und steckt da nicht tatsächlich viel Dynamik in dem, was die ersten beiden Knechte machen, aus dem, was ihnen anvertraut wird? Aus 5 Zentnern Silber werden 10 Zentner. Aus 2 Zentnern Silber werden 4. Beide schaffen sie es, ihren Einsatz zu verdoppeln. Respekt. Respekt vor dieser Dynamik. Dynamit ist ja eigentlich Sprengstoff. Dynamit macht etwas kaputt. Dynamit ist eine Kraft, die zerstört. Und so mischt sich in meine Bewunderung über diesen Supergewinn der beiden auch die Frage rein, und wer ist hier eigentlich der Verlierer? Denn wenn beim Handeln der eine ein dickes Plus erwirtschaftet, dann muss ja irgendein anderer ein Minus haben, oder? Irgendwem müssen die 5 Zentner Silber doch fehlen, die der andere erwirtschaftet hat. Wen hat er denn da über den Tisch gezogen, damit diese Summe schließlich in seine Tasche wandern konnte? Und wie hat er das angestellt? Etwa so, wie er es von seinem Herrn gelernt hat, nach der harten Methode, nach der harten Tour, ernten, wo man nicht gesät hat, sammeln, wo man nicht ausgestreut hat? Ich frage mich das immer wieder. Wie ist das möglich, wenn die einen dicke Gewinne machen? Da muss doch irgendjemand die Zeche dafür zahlen. Klar, als nach langer Zeit der Herr wieder auftaucht, da ist er voller Lob über diejenigen, die so überaus erfolgreich waren. Sie werden umgehend befördert, sie werden über viel, noch viel mehr gesetzt. Die Zufriedenheit des Herrn ist gut verständlich, denn der eigentliche Gewinner ist er ja. Er ist es, der die große Dividende einstreicht. Kein Wunder, dass der voller Freude ist. Aber dann ist da noch der dritte Knecht. Und über dessen Versagen ergeht ein regelrechtes Donnerwetter. Und das, obwohl der Herr nicht den geringsten Versuch macht, sein eigenes Finanzgebaren zu beschönigen. Das gibt er ohne weiteres zu, dass er erntet, wo er nichts gesät hat und dass er einsammelt, wo er nichts ausgestreut hat. Und trotzdem wird dieser dritte Knecht mit Schimpfwörtern überzogen. Faul bist du, böse bist du. Warum fällt mir bloß gerade jetzt Donald Trump ein? Dabei hat doch der dritte Knecht nichts anderes gemacht, als eine ganz strikt konservative Geldpolitik zu betreiben. Er hat einfach bewahrt, was ihm anvertraut wurde. Ja, er ist eben ein vorsichtiger Mann. Einer, der sich nicht auf Spekulationsgeschäfte einlässt. einer, der sich nicht verstrickt in windige Unternehmungen, einer, der sich auch nicht über den Tisch ziehen lässt. Er hat einfach treu und zuverlässig den Besitz seines Herrn bewahrt. Okay, er ist ein ängstlicher Typ. Er ist sozusagen einer, der gleichzeitig Gürtel und Hosenträger anlegt. Also einer, der überhaupt kein Risiko eingeht. Aber ist das so falsch? Erstaunlicherweise bietet jetzt sein Herr, der so lange nichts von sich hören lassen hat, gute Ratschläge feil. Du hättest doch mein Geld auf die Bank zu den Wechslern bringen können. Dann hätte ich es jetzt jedenfalls mit Zinsen zurückbekommen oder mit Aktiengewinnen. Ach ja, ich stelle mir vor, der reiche Mann wäre etwas später wieder aufgetaucht. Zum Beispiel im Jahr 2008, 2009, zur Zeit der großen Finanzkrise, wo überall die Immobilienblasen geplatzt sind und wo viele Millionen Menschen über Nacht all ihre Ersparnisse verloren haben. Oder er wäre heute aufgetaucht, in unserer Zeit, in der Zeit, in der uns die Inflation kalt erwischt und wo scheinbar sichere Gewinne sich plötzlich in Luft auflösen. Dann hätten zwei super erfolgreiche Knechte ihrem Herrn sagen müssen: Das tut uns jetzt fürchterlich leid, aber da ist eine ganz ungünstige Dynamik in unsere Handelsgeschäfte gekommen und jetzt ist leider alles weg. Der dritte Knecht dagegen, der hätte sagen können: Ja, es sind ganz schlimme Zeiten gekommen, aber zum Glück habe ich all dein Gut streng konservativ angelegt. Ich habe deine stabile Silberwährung einfach festgehalten und so habe ich keinen Cent verloren. Hier hast du, was dein ist. Was für ein Glücksmoment im Leben eines risikoscheuen Menschen. Liebe verunsicherte Gemeinde, warum mache ich sowas, dass ich dieses Gleichnis so gegen den Strich bürste? Ich mache das, weil ich zeigen möchte, dass ein Gleichnis keine Gleichung ist. Wenn das Gleichnis eine Gleichung wäre, dann wäre es so wie in der Mathematik. Was auf der linken Seite steht, das hat genau den gleichen Wert wie das auf der rechten Seite. Beides ist das Gleiche. Aber die Gleichnisse von Jesus sind keine Gleichungen. Er erzählt nicht vom Reich Gottes, um uns zu zeigen, dass es genau das Gleiche ist, wie das, was wir von der Welt schon kennen. Wenn Jesu Gleichnisse Gleichungen wären, dann müssten wir nach diesem Gleichnis fragen: Ja, wenn so das Reich Gottes ist, wie du das erzählst, was sollen wir dann damit? So wie du erzählst, ist es doch schon längst auf der Erde. Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, der verliert auch noch das Wenige, das er vielleicht doch hatte. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, bis für sie nur noch Heulen und Zähneklappern übrig bleibt. Das bisschen, das sie vielleicht hatten, das ist zum Erfolgsbonus geworden von denen, die mit dem Risiko gespielt haben. Aber so ein Himmelreich, das braucht doch kein Mensch. Gleichnisse sind keine Gleichungen. Das Reich Gottes ist etwas völlig anderes als unsere Menschenwelt. Im Reich Gottes, im Himmelreich, da gelten ganz andere Maßstäbe. Da herrscht nicht das Leistungsprinzip und auch nicht das Erfolgsdenken. Denn sonst wäre das Himmelreich nichts anderes als ein Spiel mit dem Risiko. Vielleicht kennen von euch einige Adrian Plus, ein englischer Autor christlicher Bücher. Bei dem habe ich eine wunderbare Erklärung gelesen, was die Gleichnisse Jesu sind. In sich selbst ist das auch ein Gleichnis, was er sagt. Er sagt, die Gleichnisse von Jesus, die sind wie ein Gaunerpaar. Während du an der Vordertür mit einer spannenden Geschichte unterhalten wirst, schlüpft die Wahrheit heimlich durch ein Seitenfenster ins Haus. Ich finde, das ist ein toller Vergleich. Während uns die Geschichten Jesu beschäftigen und wir darüber nachdenken und wir denken, ja, wie ist denn das? Kann das wirklich so sein? Da schlüpft die Wahrheit oft ganz unbemerkt so nebenbei in unser Gehirn, in unseren Verstand und unser Gefühl. Die Gleichnisse Jesu, die nehmen uns, wenn sie ein Gaunerpaar sind, allerdings nichts weg. Manchmal merken wir erst nach einiger Zeit, dass uns da ein Geschenk auf den Tisch gelegt worden ist. Manche der Gleichnisse von Jesus verstehen wir erst richtig, wenn sie unseren Widerspruch erregt haben. Wenn wir sagen, so ist das doch überhaupt nicht. Oder wenn wir sagen, ja, so ist das, aber in unserer Welt. Das passt nur gar nicht zu Gott. Sein Reich muss doch ganz anders sein. Wie verhält es sich mit dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten? Fangen wir mit dem Herrn in dieser Geschichte an. Natürlich erinnern uns manche Züge dieses Herrn an Jesus. Jesus ist in einem gewissen Sinn auch außer Landes gezogen. Seine Himmelfahrt hat ihn jedenfalls unseren Augen entzogen. Und tatsächlich hat er uns, seinen Leuten, etwas anvertraut. Er hat denen, die zu ihm gehören, Gaben anvertraut. Fähigkeiten, Talente, Geistesgaben, geistliche Aufgaben und Verantwortung. Aber ganz anders als in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, heißt es jetzt nicht, und jetzt ist Jesus weg, jetzt bist du allein. Darum musst du dir schon selber was zutrauen. Mach du selbst was aus deinem Leben. Vertrau auf deine eigene Kraft, vertrau auf dein eigenes Charisma, auf deine Ausstrahlung, auf deinen Mut. Du bist deines Glückes Schmied. Greif zu, wo was zu holen ist. Keine falsche Bescheidenheit. Tu alles, damit du am Ende gut dastehst. Ehrlich gesagt, gibt es ja nicht wenige Christen, die nach diesem Muster leben. Dann kommt es auch in der Kirche auf Erfolg an. Und auch in vielen Gemeinden gilt die Devise, wer hat, dem wird auch noch gegeben. Und wer nicht hat, der verliert noch das Wenige, was vielleicht da war. Und zwar meistens an die Erfolgreichen. Aber das ist eine völlig unevangelische Sicht auf das Reich Gottes. Denn da ist ja überhaupt kein Evangelium drin, keine gute Botschaft. Der Jesus, der in den Himmel zur Rechten Gottes aufgestiegen ist, der ist aber nicht weg. Und er überlässt uns nicht uns selbst, sondern er ist gegenwärtig mit seiner Hilfe und mit seinem Segen. Und gegenwärtig ist Jesus nicht zuletzt in den Gaben, die er uns anvertraut hat. Und gerade darum, weil Jesus in seinen Gaben bei uns ist, darum wäre es das Allerdümmste, wenn wir die einfach nur vergraben und verstecken. Es geht gar nicht um die Dynamik, die in uns selber steckt, sondern um die Kraft Jesu, die in seinen Gaben steckt. Und darum lohnt es sich, sie einzusetzen, mutig. Denn wir erleben Jesu Gegenwart darin, wenn wir seine Gaben einsetzen. Niemand muss dabei auf den eigenen Erfolg schielen. Für die Dynamik ist Jesus verantwortlich, nicht du. Nicht deine Lebensleistung zählt am Ende, sondern dein Vertrauen auf Jesus, der dir Gaben gibt und der dir darin selber nahe ist. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass du erntest, wo du selbst eigentlich gar nichts gesät hast und dass du einsammelst, wo du selbst eigentlich gar nichts ausgestreut hast. Aber du hast die Gaben von Jesus zum Einsatz gebracht. Du hast sie nicht vergraben, du hast auf seine Dynamik vertraut. Und du kannst Anteil haben an der Freude deines Herrn. Amen.